jetzt kommen.
Zur Super Bowl Review Folge vom Cover 2 Podcast.
Mein Name ist Luca.
Und bei mir ist Simon.
Ja, guten Abend.
Er ist doch da.
Ich bin doch da.
Gott sei Dank.
Ich frag mich, warum. Spaß.
Komm, sehr ehrlich, gerade hast du gesagt, geht's gut damit. Halbwegs.
Ja, mir geht's gut. Auch mir geht's gut. Also, mein Weg nach Hause hat sich damit befasst, mir darüber Gedanken zu machen, warum es mir doch eigentlich ganz gut geht.
Oh nein.
Und dann war ich gut drauf. Also was heißt gut drauf? Ich war jetzt nicht hier, habe keine Freundenschwünge, aber ich war alles tutti und seitdem auch nicht schlechter drauf. Also ist halt blöd, aber...
Man muss es halt, also es ist eine sehr, sehr gesunde und vernünftige Art und Weise, damit umzugehen. Ja. Man muss es halt auch immer irgendwie, also jetzt für sich persönlich in den Kontext setzen. Und ich denke, ja, da hast du, oder da siehst du definitiv richtig, so wie ich das aus deiner Sicht einschätzen kann.
Wenn der Vorteil ist, es geht ja direkt weiter.
Das ist das Ding.
In eine Free Agency rein, in eine Vorbereitung, dann direkt Draft im Anschluss und dann ist es schon so lange weg, dass es wurscht ist.
Ja.
Dann bist du ja schon wieder bei der neuen Saison. Das ist ganz praktisch.
Ja, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, so Perspektive für beide Teams und so. Erstmal kurzer Hinweis. Denn, also offensichtlich sprechen wir gleich über das Spiel. Und dann noch ein paar wenige News. Und dann sind wir aber auch schon am Sonntag wieder da. Weil Offseason bedeutet, Cover2Podcast kommt am Sonntag. Dann entsprechend am, was haben wir gerade gesagt, 18. Die nächste Folge, Storyline, Draft, Recap. Plus den ganzen anderen, Quatsch, nicht Quatsch, aber die ganzen anderen Sachen, die wir aufarbeiten müssen. Deshaun Watson Wette, nicht Wette, aber oh fuck. 3 €.
Nice. Hm. Nochmal einen draufsetzen, ey.
Der war nicht absichtlich.
Der war fuck. Nicht absichtlich, ne?
So, damit.
Aber so zum Abschluss.
Trage ich mal noch ein +3 hier bei mir ein. Aber das, ja, genau, das ist doch gut. Genau. Das schließen wir ab und. Genau, einfach so ein Season-Wrap-Up-Folge würde ich jetzt mal so würde ich sie so ein bisschen bezeichnen. Und dann geht es danach schon weiter. Wir haben gerade kurz mal in Plan geguckt, der sich relativ ähnlich an dem vom letzten Jahr orientieren wird. Mit den Free-Agency-Previews, erst AFC oder erst NFC und dann entsprechend der andere Free-Agency. Und anschließend sind wir schon im Draft. So schnell geht das. Ja.
That's right.
Genau. Und sonst... Ja, ich muss sagen, also als du warst ja noch ein Tick länger da als dran, ich muss sagen, ich habe da noch ein bisschen gesessen. Also, ich musste, weiß nicht, ich bin ehrlich, du schienst im ersten Moment so, dass du hast dich ja fast schon drauf vorbereiten können, so wie der letzte Draft gelaufen ist.
Naja.
Und du schienst eigentlich da schon relativ gefasst und so danach ist ja, da bist ja gegangen. Ich hatte irgendwie das Gefühl so, fuck. War das jetzt die dicke Chance für die 49ers? Und dann habe ich aber auch so, also ich habe da bestimmt noch 20 Minuten gesessen in der Küche. Hab so gedacht so, ey, keine Ahnung. Quarterback ist günstig. Spieler sind jung. Leben ist schön und geht weiter.
Projected Captain nächstes Jahr, also nach Verrechnung mit den hier, wie heißt es, Over ja, die halt übergehen von der Seite,
ach so.
Von letztem Jahr. Also irgendwie, ich glaube, die sind projected für 275 oder 285 aktuell. Und auch ein paar für einige Free Agents dabei, aber und Project, nee, Quatsch, der Cap ist projected für 245 oder so, meine ich, ne?
Er ist ja noch nicht final.
Aber so in die Richtung könnte es gehen, aber irgendwie um die 30 Miller, die noch von letztem Jahr rüberkommen, also sind, glaube ich, knapp drüber dann über dem Cap, wenn dazu kommt.
3,72 aktuell laut Over the Cap, also
ja, das ist dann mit dem Dingens sehr genau. Also drüber, also ja. Kein Platz. Ne? Mhm. Ja. Von daher, das wird ein bisschen was zu tun sein. Da werden einige Restructures kommen. Die Draft-Klasse muss bezahlt werden.
Ja.
Werden wahrscheinlich auch 10, 12, 13 Millionen sein. Und aber halt definitiv im Rahmen des Möglichen, da ein ordentliches Roster zusammenzustellen und das nächstes Jahr wieder zu reißen. Und von daher, ein Tweet habe ich gesehen, es ist halt schon krass, wie die 49ers die letzten Jahre unterwegs sind. Das dicke Problem, oder eigentlich sind es nur zwei Probleme. Das eine Problem ist Verletzung teilweise. Und das andere Problem ist, dass sie halt in der Dynasty-Zeit von Kansas City Chiefs mit am Start sind.
Ja, das Problem haben das 31 ist, andere.
Ja.
Also.
Das ist von daher.
Ja, da. Ja. Ich weiß jetzt, wie nicht wirklich strukturiert sind wir da rangegangen, weil wir jetzt schon über die Zukunft von 49ers doch gesprochen haben. Aber lass uns mal chronologisch vorgehen vom Game her.
Okay.
Also, ganze Game durchgehen müssen wir jetzt nicht. Ich fand auffällig, wenn man so aufs große Ganze vom Spiel her guckt. Also erstmal, dass bei diesen zwei schon sehr star-studded Teams es viele Rollenspieler waren, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Zum einen Jawan Jennings auf Seiten der 49ers. Auf Seiten von Kansas City sind mir vor allem Leo Chenal. Holy shit. Ich habe das heute auch mal gegengecheckt mit PFF. PFF Grade 92 in dem Game gehabt. Mike Pennell, der ist doch, glaube ich, für den Roster-Spot von Tony oder von Thuny, ist der überhaupt ins aktive Roster gekommen und echter Impact-Player gewesen in dem Spiel. So, das war das Erste, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, als ich nochmal mir dazu angeguckt habe. Dann fand ich, dass gerade erste Halbzeit San Francisco Pass Rush so stark war und das hatte so ein bisschen die Vibes von der Chiefs Offense, die wir in der Regular Season gesehen haben. Kaum was zugelassen, Kelce komplett im Griff gehabt. Ich glaube, ein Catch Max gehabt in der ersten Halbzeit.
Ja, irgendwie so was, ja.
Und ich weiß nicht, das sah einfach nach einem extrem schlüssigen Approach aus. Ich meine, auf der anderen Seite, klar, der Plan von Kansas City, da die Box zu loaden und halt zu gucken, wenn dann den Pass zu forcen. Ich meine, die 49ers sind vor allem in der ersten Halbzeit sind darauf eingegangen, aber auch erfolgreich darauf eingegangen. Shannon hat super viel werfen lassen. So auch, ich glaube, McCaffrey aufs ganze Game hatte 3,5 Yards oder so per Carry. Was ja schon in gewisser Weise dafür spricht, dass da auch Kansas Citys Plan in gewisser Weise aufgegangen ist, der, glaube ich, auch was den Approach angeht, zumindest was die Offense im Gesamten, so den meisten Sinn macht. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich fand es eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Und ich glaube, das Einzige, was man den 49ers vorwerfen kann, so wirklich, neben dem wirklich, was aus bitterer Sicht schiefgelaufen ist, ist einfach, dass man diverse Chancen nicht genutzt hat. Obwohl, da haben wir ja noch bei dem Spiel drüber gesprochen, du willst Kansas City auch nicht zu früh forcen, irgendwie auf 180 zu gehen. Das ist ähnlich.
Ja, nee, also es war ein Spiel von zwei Teams auf Augenhöhe. Das muss man, glaube ich, sagen, über die ganze Bank hinweg, offensiv, defensiv, Special Teams. Und aber das kannst du halt für beide sagen. Hätten die Chiefs das jetzt knapp verloren, dann hätte man sagen können, die haben ein paar Chancen liegen lassen. Also so oder so war es eine knappe Kiste. Es ist auf beiden Seiten das ein oder andere schiefgelaufen, ob's die Punt-Geschichte war bei den 49ers, was halt echt unglücklich ist. Natürlich dann die Blown Protection in der Overtime, wo IU komplett offen ist in der Endzone und Purdy den mit einer einigermaßen besser gestaffelten Offensive Line gegen den Blitz was reißen hätte können. Und ja, von daher was echt, ich meine, geil für einen neutralen Zuschauer, glaube ich, einer der geilsten Super Bowls der letzten Jahre. Also spielt auf jeden Fall ganz oben mit. Und ja, und unterm Strich ist halt dieser kleine Unterschied. Patrick Mahomes, die Defense von 49ers, hast du es gesagt, war insane stark in der ersten Hälfte. Zum Ende hin wurde es deutlich schwieriger, aber ich meine trotzdem, sie haben in der zweiten Hälfte 12 Punkte gegen Kansas City Mahomes zugelassen. Das ist erstmal schon nicht schlecht. Irgendwann beim letzten Drive hat man es gesehen, das hat man aber auch bei den Chiefs gesehen, dass so ein bisschen ja, die Luft raus war. Keine Ahnung, der MVP des Spiels für mich definitiv Spagnuolo.
Ja, bin ich bei dir.
Also klar, Patrick Mahomes logisch auch mit seinen Scrambles und allem drum und dran und was sie dann am Ende auflegen. Aber das erwartet man halt irgendwie schon. Aber Spagnuolo, keine Ahnung, die Blitzes, die er gecallt hat, also klar, gingen nicht alle durch und ich glaube, Brock Purdy under pressure in dem Game gar nicht mal so schlecht gegen den Blitz, aber an den Key-Stellen halt hat es halt funktioniert. Und das war einmal das Ding in der Overtime und dann das ein oder andere, was halt zu Punts geführt hat, durchweg, insbesondere auch im dritten Quarter. Hat man das extrem gemerkt? Da haben sie einfach nichts geschissen bekommen. Ja, und ab dann war es ein Schlagabtausch und in den Schlagabtausch, den verlierst du halt in 9 von 10 Fällen gegen Patrick Mahomes.
Ja.
Wenn du nicht diese klare Edge vorher settest, zu sagen, ey, ich bin weit genug vorne, weil die Defense war gut, war wirklich gut. Und ja, das ist so ein Ding, was du wahrscheinlich im normalen Game hinkriegen musst, weil in der Overtime bist du vielleicht einfach einen Tacken zu weit hinten und ein Mahomes, der dann trotzdem noch frisch ist, ja, kann ich da in Anführungsstrichen zerpflücken. Wenn die Defense einfach ein Stück zu langsam ist, machst du einfach gegen die Connection auch mit Kelce nichts mehr. Und das hat man gesehen und das hat ausgereicht und deswegen sind die Chiefs auch verdient Super Bowl-Winner.
Ja, wie gesagt, Spagnuolo, bin ich voll bei dir. Du hast es gesagt. Also die Big Plays, die defensiv kamen, die, und das glaube ich, das kann man generell. Also für mich ist so mit, also ich will und niemals an der Stelle, das soll jetzt auch nicht so klingen, mache ich Kyle Shanahan hier einen Vorwurf. Aber die andere Seite hat einfach zu den richtigen Zeitpunkten insane eine Plays gecallt. Also Spagnuolo auf der einen Seite, es gibt zwei offensive Plays, die so ein bisschen für mich herausstechen. Das ist einmal die RPO bei Fourth Down, dem Home Scramble, den du angesprochen hast, den da zu callen. Und dann dieser dritte und sieben, wo Warner Kelce in Manndeckung hat und weiß ich nicht, klar ist dann auch natürlich Execution der Fall oder wichtig. Aber das ist halt insane gewesen. Plus natürlich der Touchdown von Hartman, wo man auch, also ich weiß nicht, du wirst es dir wahrscheinlich nicht nochmal angeguckt haben, kann ich auch voll verstehen.
Nee, aber unspektakuläres Ende für
Ja,
irgendwie
ich hab,
für dieses Game.
wir kommen gleich zu dem Overtime-Thema noch, aber mit das Auffälligste ist, und das haben, also ich hatte das, also ich glaube, du saßt ja neben mir und ich habe mir das Play bestimmt 17 Mal angeguckt. Und Kelce, also da war ja noch das Thema von wegen Overtime und sind sie sich so sicher, dass sie das callen, was wir auch nicht auf dem Schirm hatten. Und ganz ehrlich, alle, die auf Twitter gehatet haben, auch in Richtung 49ers, ja, die Spieler sollten das wissen, bin ich auch der Meinung. Aber alle, die gesagt haben, in sich, also aus der Bubble und so, die gesagt haben, ja, voll auf dem Plan gehabt, ja, Glückwunsch. Ich hatte es nicht auf dem Plan. Ich habe mich auch
Nein.
gefragt, warum die kein Timeout callen. Und war erst so, okay, sind die sich bei dem Play so sicher? Und dann ist mir halt aufgefallen, Kelce, der läuft seine Route definitiv nicht zu Ende. Der läuft die und guckt sofort nach oben auf dem Bildschirm im Stadion. weil er weiß, was passiert und wie safe dieses Ding zu Hartman ist. Und das Konzept ist auch, also kann man nur Dixon Credit für geben, weil es ist halt...
Es ist halt eigentlich total simpel.
Es ist super simpel, aber die Motion von Hartman ins Backfield und dann in die Endzone ist... Es ist super schwer zu verteidigen. Robert Mason und Nate Heiss haben gesagt, das ist ein Play. Du kommst, wenn du in der Situation bist, da an der Goal-Line, wahrscheinlich auch alle irgendwie da die Uhr und die Zeit, wenn das ein Faktor ist, dann ist es ein Play, wo du ausgeliefert bist, was du fast nicht verteidigen kannst. Und das Gleiche gilt auch für das MBS-Ding, was sehr viel Ähnlichkeit hatte zu dem Ravens, zu der Ravens-Conversion. Das sind dann einfach Plays gewesen, die die Chiefs im absolut richtigen Moment executed haben und halt Reed und Spagnuolo angebracht haben, weil ohne Scheiß, also das ist dieser
minimale Unterschied. Das musst du gelesen haben, bevor das Spiel, musst du lesen, dieses Play als Defense, bevor oder schon am Anfang des Weges, wo Mecole Hardman Richtung Backfield unterwegs ist, da musst du schon lesen und noch kommuniziert kriegen. Und dann ist die Frage, machen sie dann sogar ein Timeout in Mahomes? Könnte auch passieren. Mhm. Weil sonst verteidigst du das nicht. Du hast, so wie ich das dann entsprechend gelesen hast, ich meine, du hast ja in Anführungsstrichen dann größtenteils nur D-Backs, die dann, also beziehungsweise die komplette Secondary und Linebacker gehen dann als Passverteidiger logischerweise rein. Und das war Man-Coverage, so wie ich das gesehen habe. Und ich weiß gar nicht mehr, wer derjenige war, der Mecole Hardman, als er noch rechts stand, in Coverage hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dadurch, dass er diese Motion antritt, verschiebt sich die Coverage einmal komplett nach links. Das heißt, der ganz rechte Defensive Back verteidigt den nächsten Chiefs-Spieler, der in der Nähe ist. Und das ist dann logischerweise nicht mehr Mecole Hardman. Mecole Hardman geht zurück nach außen und hat halt keinen direkt in Coverage. Und das ist ein easy Ding. Sieht ultra easy aus, aber ist halt, ist es aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch schon, wenn die Chiefs das machen. Das ist halt einfach brutal schwierig dann zu verteidigen und du musst es vorher lesen und wenn du das nicht tust, dann bist du sowieso schon platt, du hast kein Timeout, die Uhr läuft weiter runter, vielleicht auch der ein oder andere ein bisschen confused, also das war, wie du sagtest, der perfekte Play-Call zur perfekten Zeit.
Ja.
Und dann natürlich perfekt executed.
Ja, also die Defense bleibt trotz der Motion eigentlich genau. Das ist, der Ball wird halt auch so schnell gesnappt nach der Motion. Also du hast eigentlich fast gar keine Zeit zu reagieren. War First and Goal. Also ein Run wäre theoretisch nach den Overtime Rules noch möglich gewesen. Ja. Die, by the way, also kann man ja dann jetzt nochmal alle aufklären, die es vielleicht nicht komplett auf dem Schirm haben. Also die zweite Possession, die es ja offensichtlich jetzt gibt, auch wenn Touchdown gescored werden würde, die wird zu Ende gespielt. Egal, ob die Uhr auf Null ist, dann fangen halt die nächsten 15 Minuten an. Oder ich weiß nicht, ob es dann wirklich nochmal 15 sind, aber die wird definitiv zu Ende gespielt. Und deswegen, ja, also, was dann hier natürlich, das habe ich gerade schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, Faktor wird, und ich meine, wir sind hier auf so einem hohen Niveau und ne, wir reden auch viel über Statistiken, EPAs etc., was die richtige Entscheidung, prozentual in gewissen Situationen. Wir dürfen, und das ist mir bei dem Spiel so aufgefallen, weil das war auch mit Hauptthema bei uns am Tisch eigentlich, wie das Spiel sich entwickelt, was ist jetzt notwendig für welches Team im nächsten Drive etc., um einfach ne, das Mentale noch gerade zu haben. Und da sind wir schuldig, ganz klar, weil das lassen wir zu oft unter den Tisch fallen. Wir sehen, das ist eigentlich eine Grundsatzdiskussion, die ich jetzt hier nicht aufmachen möchte, aber wir sehen, das ist vielleicht falsche Umschreibung dafür, aber zu oft habe ich das Gefühl, dass man die Spieler so als ausführende, nicht Roboter, aber weißt du, als also Figuren einfach sieht, die nach einem bestimmten Muster ihrer Fähigkeiten Plays nach und nach und nach und nach ausführen. So, und dieser Faktor Mensch, der wird, glaube ich, und halt vor allem Kopf in solchen entscheidenden Spielen und Nervosität und alles eine Rolle spielt, der wird zu oft außen vor gelassen. Und ich finde, in diesem Game hat man das so eklatant gemerkt, dieser, also klar, Momentum und so wird ja oft von manchen auch belächelt, aber auch wenn man so mal, gibt ja jetzt mehrere Spieler-Podcasts und so, die reden alle nicht umsonst hin und wieder über dieses Thema. Wie gesagt, ich möchte nichts kleinreden im Sinne von hier Statistiken und so. Und auch die Analytics, die angeführt werden, alles super wertvoll. Aber dieser Faktor Kopf wird, vielleicht kann der sogar in der Regular Season in gewisser Weise vernachlässigt werden. Aber in so einem Spiel, wenn so viel auf dem Spiel steht, dann ist das ein Faktor. Und das war definitiv so. Ich meine, bestes Beispiel ist, du hast es angesprochen, 49ers drittes Quarter. Nichts auf die Kette bekommen. Nach diesem einen Drive, der dich dann wieder in gewisser Weise oder der dir dann in gewisser Weise wieder eine offensive Selbstvertrauen, nenn es jetzt einfach mal, gibt, lief es ja wieder. Aber komm mal rein, du hast es gemerkt in den ersten, sorry, oh fuck, nach den ersten zwei Plays, bin abgerutscht hier, nach den ersten zwei Plays sind die wieder komplett ins Rollen gekommen. Es hatte nichts mehr damit zu tun, was die zwei oder drei Drives vorher komplett für den Eimer war.
Ja.
Fand ich eine super interessante, also wie gesagt, lass es auch zu oft unter den Tisch fallen, Beobachtung, das ist konkret in dem Spiel. Und natürlich ist dann jemand wie Patrick Mahomes, der, wenn du so einen letzten Drive bekommst, und ich meine, Chiefs-Spieler haben es ja auch gesagt, dass sie, das so sollte das irgendwann die Saison in den Playoffs so passieren, dann war das alles geplant, wir nehmen den Ball als zweites, weil da hast du so den Unterschied zwischen Information, also was muss passieren, oder, also im Sinne von, du Offense, Gegner hat einen Field-Goal gemacht, okay, Field-Goal reicht, oder Touchdown, auf der einen Seite, oder du bist die Defense und musst bis in der Reaktionsrolle. Das Problem an der Stelle ist, 49ers hatten dann diese Information nicht, was muss passieren. Ist auch in gewisser Weise eine Entscheidungsfreiheit, dann zu sagen, okay, wir kicken. Aber wäre es andersrum gelaufen und die Chiefs hätten erst den Touchdown gemacht, offensichtlich geht man dann fürs Fourth Down. Weißt du? Das ist so ein Abwägen von Dingen. Und also, ganz ehrlich, ich bin relativ indifferent, was die Entscheidung angeht, den Ball zu nehmen oder nicht zu nehmen. Weil je nachdem...
Also, ich bin da gar nicht indifferent.
Okay.
Also, ich bin 100% der Meinung... das erklärt jetzt nicht diese Situation, sondern allgemein im luftleeren Raum. Allgemein der Meinung, wenn du die Wahl hast, gehst du Defense als erstes. Weil mir okay. Es ist für mich kein Punkt, was den normalen Spielverlauf angeht. Hier in dem Fall, ich weiß nicht, was die genauen Gründe sind. Ich habe auch dazu nichts gehört, offiziell von Kyle Shanahan oder so, keine Ahnung.
Ja.
Aber du hast halt hart gesehen, wie die Defense sehr gestruggelt hat. Und wenn du den jetzt nochmal, keine Ahnung, und das waren ja unterm Strich 10, 15 Minuten, wirklich Pause geben kannst, wenn deine eigene Offense das Feld runtermarschiert,
ja.
Das ist der Grund. Und das kann ich mir vorstellen, weil das ist ein Riesenpunkt, was man gesehen hat zum Ende, wie die Defense in Anführungsstrichen aussah. Aber alles andere spricht halt wirklich für Defense-Starten. Du kannst gewinnen mit einem Defensive Touchdown, theoretisch. Oder du machst eine Interception, dann weißt du, du kannst für ein Field Goal gehen. Du machst einen Touchdown, keine Ahnung, erste Team macht einen Touchdown, nimmt einen Extrapunkt. Du hast die Wahl, auch den Extrapunkt zu nehmen, was Schwachsinn wäre. Du hast die Wahl, für die Two-Points zu gehen. Du weißt, wenn das gegnerische Team Field Goal gemacht hat und du in einer, keine Ahnung, 4.30 Situation bist, an der 35, da vielleicht noch das Field Goal zu nehmen und hoffen, dass deine Defense stoppt. Also du hast immer die reaktive Rolle und kannst auf Basis dessen, finde ich, irgendwie rationaler entscheiden, was du machst, weil du alle Informationen vor dir hast. Und das hast du halt nicht, wenn du als allererstes mit der Offense am Start bist. Wie gesagt, was du sagtest mit dem Field Goal, schießt das Field Goal. Ja, hätten sie gewusst, was passiert, hätten sie den vierten ausgespielt.
Ja.
Logisch. Und das spricht alles dafür. Deswegen kam da auch viel Backslash Richtung Shanny. Das kann ich nicht verstehen. Wie gesagt, ich glaube, das wird ein wesentlicher Punkt gewesen sein, auch mit der Defense. Und ja, du hast wahrscheinlich auch gehofft, irgendwie die auf dem Field Goal zu halten. Das wär natürlich eine schöne Sache gewesen. Hat halt nicht funktioniert, deswegen unglücklich. Ich weiß aber auch nicht, ob das anders geendet wäre, dieses Spiel, hätten die 49ers den Ball zuerst in die Chiefs-Hände gegeben.
Ja, der einzige Punkt, der mir noch einfällt, wäre, den Druck aufzubauen. Aber da steht halt der falsche Dude auf der anderen Seite. Also wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, im Touchdown in Führung zu gehen, Defense kann sich ausruhen, den Punkt, den du angesprochen hast, und dann, ne, ist die Pressure einfach voll da. Die Erfahrung und die Vergangenheit zeigen halt einfach, dass ja, das vielleicht mit vielen, vielen anderen Quarterbacks machen kann, aber nicht mit Patrick Mahomes, weil, wie du schon sagtest, vermutlich, selbst wenn die 49ers Touchdown gescored hätten, wäre der das Feld runtergelaufen und das Ding wäre wahrscheinlich auch in der Endzone gelandet, dann hätte man es neu rausgezögert. Von daher, vielleicht hast du recht und ist Defense zum Start. Aber auch da, wer sagt, dass wir darüber urteilen können, weil ganz ehrlich, ich finde den Punkt mit der Defense und der Pause finde ich komplett relevant. Weil du hast es jetzt über das letzte Quarter gesehen, dass da nicht mehr viel zusammenlief. Warum nicht die Pause gönnen? Also man kann halt, wir stehen nicht an der Seitenlinie. Du kannst nicht sehen, wie krass Bosa und Young fertig waren, was bei Jarrell Swart ging, etc. Also, ne, es ist schwierig darüber zu urteilen, aber aus neutraler Sicht denke ich, hast du wahrscheinlich recht, ja. Das ist Defense der bessere erste Call. Ja. Und dann ist das Spiel vorbei.
Ich guck grad mal, ich glaube, die Chiefs hatten in der ersten Hälfte irgendwas um die 140 Yards, wenn ich nicht ganz daneben liege.
Mhm.
Das hieß, in der zweiten Hälfte hatten sie knapp 320 Yards.
Inklusive Overtime.
Inklusive Overtime, ja. Also die Overtime mal runtergenommen, was war das? Das waren 75 Yard, also 200, 250 zu 160.
Ja.
Ist halt ein dicker Drive. Unterschied, und das ist der Unterschied in der Defense, den man da gemerkt hat.
Ja.
Damn. Ja, also wie gesagt, auch der Fumble, haben wir gar nicht drüber gesprochen, der Fumble im ersten Drive, der einfach mega easy lief, wo sie ja wirklich einfach ganz entspannt, ne, mit dem Juszczyk-Ding, McCaffrey komplett rasiert und dann Fumble von McCaffrey im Super Bowl for real.
Ja.
Also
du kannst es,
vieles, was zusammenspielt, und am Ende hat halt echt nur ein Mühe gefehlt.
Auf der einen Seite kann man es wirklich, das, was ich sagte, auf die entscheidenden Plays bei den Chiefs runterbrechen. Auf der anderen Seite kann man aber wirklich, und das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, aber das kannst du auch bei so einem Spiel auf Augenhöhe, wie du ja schon sagtest, kannst du drei Situationen, wo Glück eine absolut entscheidende Rolle spielt. Fucking Dre Greenlaw. Ist aufgeregt, läuft aufs Feld und reißt die Achillessehne. Holy shit. Dann, und ganz ehrlich, wenn man wirklich auf entscheidende Plays gucken möchte, der abgefälschte Punt, Momentum Change, Stichwort.
Ja.
Beziehungsweise dann darauf folgend ja auch noch, dass eigentlich McCloud den Ball in einer relativ guten Position vor sich hat und den theoretisch sogar downen kann. So, das bringt die Chiefs eigentlich erst wieder komplett rein ins Spiel. So, und dann hast du natürlich auch noch Jake Moody. Das ist vielleicht jetzt weniger Glück, aber und habe ich ja auch noch am Sonntag gesagt, so, das Spiel ist ein anderes, wenn er den macht und die 49ers 4 Punkte vorne sind. Aber ja, das sind drei Situationen, die relativ wenig mit ja, dem Grundspiel an sich zu tun haben und durch Zufälle passieren bzw. entschieden werden. Hm. Ja. Dann haben wir so grob, glaube ich, über die wichtigsten Sachen gesprochen. Ja. Ich meine, die Chiefs kamen ja jetzt, oder wurde auch viel drüber gesprochen, es war die härteste Postseason für ein Team überhaupt, ne, durchlaufen. Ich meine, den Gauntlet, wir haben alle noch vor Augen, mit Miami, mit den Bills und mit Baltimore. Mahomes, die Zahlen müssen wir nicht alle aufzählen, aber das ist halt, also 15-3 in den Playoffs ist jetzt auf Höhe mit Legenden, schon nach 7 Saisons, wo du dich fragst, wo soll das enden? Also wenn der nicht, stell mal vor, der macht so weiter und macht diese Durststrecke, die Brady, halbwegs, in Anführungszeichen, war jetzt nur eine Super Bowl-Durststrecke, aber die macht er nicht wirklich durch und gewinnt trotzdem alle 3 Jahre, dann geht er am Ende seiner Karriere mit 10 Super Bowls daraus. Ja. Das ist schon ekelhaft, auch wenn man überlegt, dass dieses Jahr ja eigentlich, in Anführungszeichen, das schwache Jahr von Kansas City hätte sein sollen.
Und man kann eigentlich nur hoffen, dass Patrick Mahomes in den nächsten, keine Ahnung, 6 Jahren, wie viele Super Bowls hat Brady? 7? 7. 7. Man kann eigentlich nur hoffen, dass Patrick Mahomes in den nächsten, sagen wir, 8 Jahren noch 5-mal den Super Bowl gewinnt. Dass der dann mit Richtung 35 sagt, ey,
reicht.
Danke, das war's. Dann haben wir in 8 Jahren wieder was Neues.
Ja, könnte sich dann ganz gut mit Andy Reid Retirement. Kelsey ist dann wahrscheinlich schon nicht mehr da, aber Reid ist ja auch, also ich glaube, die merken auch in Kansas City, dass da gerade was ziemlich Special-mäßiges am Start ist. Weil, ich meine, die Gerüchte.
Gut, das hat man schon vor ein paar Jahren gemerkt.
Ja. Nein, aber auch wenn man, überleg mal einfach 3-4 Jahre, nein, ich weiß, 3 oder 5, muss ich 5 Jahre zurückgehen. Ich glaube, vor dem ersten oder der Playoff-Niederlage gegen Brady, von der ersten Mahomes-Saison, wie alle auf Andy Reid, der kann keinen Super Bowl gewinnen, bla bla bla. Ja, denk mal ein paar Jahre weiter, jetzt steht er da mit 3, ist einer der Coaches, die mit die meisten Super Bowls überhaupt gewonnen haben. Und dieses Pairing, wer weiß, wie, wo und wohin das noch gehen kann. Also, spannend. Ich meine, auch hier natürlich einiges an Free Agents, namenhafte, wo die wirklich überlegen müssen. Mahomes Vertrag ist, glaube ich, relativ, das ist, glaube ich, ein Roster-Bonus, der potenziell dann auch einfach konvertiert werden kann in Signing-Bonus. Also da kann man einiges freimachen. Aber Spieler wie vor allem Chris Jones, J.J. Sneed, die da anstehen zu verlängern, auf Left Tackle wirst du gucken müssen, dann Vince Smith ist offensichtlich Free Agent, ob man da wieder aktiv werden wird, behalten wird, welche Richtung man generell einschlägt in Kansas City. Wenn du hast jetzt deine Defense jung aufgebaut, wirst da, glaube ich, erstmal ein paar Jahre von zehren können. Die Frage ist, machst du jetzt weiter, baust für die nächsten 3 Jahre, je nachdem, was Mahomes, auch was da noch passiert mit dem Vertrag, aber zulässt einen absoluten Juggernaut, wo du dann die Offense mit richtigen Entscheidungen nochmal stärker aufstellst und du dann eben irgendwie nicht Mecole Hardman und Justin Watson da im Start hast, sondern vielleicht noch 1-2 Kaliber besser, plus diese Defense mit Spagnuolo. Das ist halt alles nicht rosig. Ich meine, Spagnuolo an sich ist ja schon ekelhaft. Der Dude ist. Also ich habe letztens bei Twitter eine Frage gestellt, so warum der eigentlich nicht mal für Head Coach angefragt wird. Der hat eine absolut schlechte Bilanz als Head Coach. Ich glaube 11-41 oder so. Ist aber mittlerweile der Koordinator mit den meisten Super Bowls. An der Stelle 4, hat auch einen noch mit den Giants gewonnen. Und der, weißt du, alle anderen, jetzt gerade folgt mir das beste Beispiel, verlieren ihre Koordinator rechts und links, wenn sie erfolgreich sind. Nö, Chiefs, alles gut. Keiner fragt, alles gut.
Ich meine, das ist ja ähnlich gewesen wie bei den Patriots, wie lange McDaniels da am Start war. Ja. Ich meine, da war es halt immer komplett andersrum. Ne? Belichick hat die Defense gemacht und der Offensive Coordinator, aber der war auch lange am Start. Und ja, das hat funktioniert. Und wie gesagt, diese Dynasty jetzt nicht über 5 Jahre, sondern über 15 Jahre aufzuziehen, das entscheidet sich zum größten Teil in den Drafts der nächsten Jahre.
Ja. Alle Pressure auf Brad Veach. Beziehungsweise ja, die Herausforderung so. Für Mahomes, wie schlecht kann Veach das Team bauen, dass sie trotzdem noch Super Bowls gewinnen? Ja. Dieses Jahr war schon knapp, wo man, also muss man ja sagen. Das Ding ist halt nur dadurch, dass, wie gesagt, die Defense sich das oder das so jetzt zusammengestellt ist, dass du da, glaube ich, erstmal Qualität, wenn du so Spieler wie Snead und Jones zusammenhalten kannst, hast, beziehungsweise da Ersatz findest, dass man sich fast jetzt auch schon wieder nach diesem Mini-Rebuild, Super Bowl-Winning-Rebuild, auf die Offense wieder konzentrieren könnte, potenziell. Mhm. Ja, und von den Niners, um das jetzt mal dann hier, was wir eben schon mal angeschnitten haben, also ich glaube, die größten Fragezeichen, die es hier so gibt, ist dann, ist glaube ich wirklich einfach der Cap. Also du Spieler, die Free Agents sind, Javon Kinlaw, Randy Gregory, Cleveland Farrell, Sean Gibson, Chase Young, könnte man natürlich, wäre schön, wenn man den Versuch zu halten, hatten wir über die Parallele zu Javon Clowney gesprochen und weiterhin mit Nick Bosa zusammen, wäre glaube ich schon ganz nice. Ich weiß, ich glaube, dass man Flanagan Foles heißt der, ne? Ja, dass man den zu einem halbwegs vernünftigen Preis wieder zurückholen kann. Und dann geht es halt einfach darum, ich meine, Purdy ist auch ein Meisterwerk, den als Mr. Irrelevant zu draften, weil wäre der UDFA gewesen, wäre der jetzt schon eligible gewesen für einen neuen Vertrag. So ist das nicht und du hast zumindest nächstes Jahr, will jetzt nicht sagen, dass es jetzt nächstes Jahr Super Bowl oder Bust, aber du hast nächstes Jahr nochmal diesen Komfort, vermutlich mit einem ziemlich ähnlichen Team wieder anzutreten und entsprechend, da haben wir ja ganze Saison gesehen, entsprechend wieder erfolgreich zu sein.
Ja. Wie gesagt, ich habe mir die Free Agents schon mal angeguckt. Da ist natürlich einiges Namhaftes dabei.
Fandst du?
Angeführt. Also, ja. Also ich meine, wenn man also überlegt, was Chase auch in den letzten Wochen gerissen hat, ist das natürlich Kinlaw mit einem ganz wichtigen Play, auch hier im Super Bowl, auch viele Depth-Pieces. Aber es sind halt, bis auf vielleicht diese zweite Edge-Position, die sehr relevant werden dürfte, einfach vom Pass-Verschwachter, auch Gregory, der wirklich gute Plays hier hatte, sind das alles nicht die Leistungsträger natürlich, das sticht erstmal hervor und das ist, glaube ich, extrem wichtig, denn Leistungsträger sind am Start für die nächsten Jahre, da ist keiner, wo du sagst, boah, ein dicker Name, der komplett rausfällt, sondern es sind alles Pieces, die in einer gewissen Art und Weise rotational waren, die in der Saison dazugekommen sind, hier diese klassischen In-Season-Moves, Chase, Gregory und so weiter und so fort, die rausfliegen, wo du sagen kannst, ey, der ein oder andere Veteran, das ein oder andere Veteran-Signing nächstes Jahr, die Rookies, die natürlich dazukommen, die sind zu ersetzen, ohne in Anführungsstrichen unfassbar viel zu verlieren. Eine ganz wesentliche Komponente, das, glaube ich, interessant wird nächstes Jahr, sind zwei Punkte. Einmal Feliciano, der extrem gut als Guard gespielt hat dieses Jahr. Und jetzt fällt mir der andere schon gar nicht mehr ein. Und ja, Tashaun Gibson als Safety. Die beiden stechen so sehr für mich raus, die jetzt Free Agents sind. Da muss man gucken, wie man die ersetzt. Wobei ich mir vorstellen kann, die Gibson-Thematik erledigt sich alleine schon dadurch, dass Hufanga zurückkommt und wahrscheinlich J.L. Brown die Rolle übernimmt, der auch einen extrem starken Super Bowl gespielt hat.
Ja, und dann aber, Guard, dritte Runde, du hast wieder Picks. Also.
Ja, eben, du hast Picks in der ersten Runde, wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass in der ersten Runde hier für einen O-Liner gehst, weil das ist so eine sehr offene Geschichte. Vielleicht einen neuen Right Tackle, who knows. Aber wie gesagt, ich dachte ja vor der Saison, boah, ey, mit McKivitz da und Inside weißt du auch nicht so richtig, was du kriegst, wird das richtig schlecht. Ich meine, das war halt definitiv keine Top 10 O-Line, aber du hast dich im ordentlichen Mittelfeld bewegt, letztlich. Also nicht in den Bottom 10, hätte ich gesagt, auch Pass-Pro-technisch, von daher machbar, aber vielleicht ein Punkt, wo du dich für nächstes Jahr weiter verstärken wirst. Und du wirst weiter, glaube ich, recht kurzfristig denken. Jetzt nicht, dass sie im Draft irgendwie hochtraden für irgendwas großartig und was aufgeben, das jetzt nicht, aber du versuchst die dicken Positionen dieses Jahr zu schließen und im besten Fall sind das auch noch valuable Positions und da bin ich bei der O-Line ganz, ganz vorne mit dabei, weil alles andere steht ja eigentlich größtenteils. Linebacker stehen, die D-Line, klar, wir jetzt gerne Edge Defender, aber alles Sachen, wo du dich saisonweise auch Free Agency technisch und insbesondere auch In-Season Free Agency technisch gut über Wasser halten kannst.
Ja, ja, das wird, also gerade was Draft und das angeht, wird, denke ich mal, so ein bisschen abwägen sein, weil in gewisser Weise musst du natürlich für das Jahr danach planen. Also ich erwarte auf jeden Fall, du hast jetzt gerade In-Season Free Agency und Free Agency an sich angesprochen, ich erwarte von den 49ers eigentlich eine gewisse Aggressivität, einfach um die Möglichkeit für das Roster oder was dieser Purdy-Vertrag bietet, das noch, soweit es geht, eben auszunutzen für ein Jahr. Aber ja, du musst natürlich auch das Kommende irgendwie im Sinn haben. Letzter Punkt wäre für mich dann jetzt einfach generell noch Shanahan und Legacy. Das ist jetzt, wie gesagt, der dritte Super Bowl, den er verliert. Stört dich das, was dein, oder hat das die Sicht auf ihn von dir aus verändert?
Nein. Nein, also wenn wir Division Preview Rating mäßig gehen, werde ich wahrscheinlich ziemlich genau ähnlich landen. Mhm. Es ist halt klar, 3 Super Bowls, ich meine, 1 als Coordinator, 2 als Head Coach, 2 verloren und 2 verloren gegen Patrick Mahomes und die Chiefs. Und mit Sicherheit kann man sich hier und da fragen, es hätte irgendwie besser laufen können, aber nichtsdestotrotz, es ist halt immer noch fucking schwierig, mal einfach regelmäßig Punkte zu scoren. Und dieses Jahr war es noch schwieriger als vor 4 Jahren gegen die gleichen Chiefs. Und deswegen sehe ich da jetzt nicht irgendwie diese Agenda, dass Kyle Shanahan halt einfach keinen Super Bowl kann. Das sehe ich so gar nicht. Von daher habe ich da immer noch Vertrauen. Aber trotzdem, klar, wenn ich einen Belichick oder einen Andy Reid im Super Bowl habe gegen Shanahan, dann ist der Advantage halt da. Weil es ist das, was wir auch vorher schon gesagt haben. Die haben es schon gezeigt. Aber ich sehe es halt absolut nicht so, dass dahingehend, was den wirklich endgültigen Erfolg dann mit dem Win angeht, dass da Shanny irgendwie im Weg steht, sehe ich so gar nicht. Ja. Weil ich glaube, mit, keine Ahnung, 29, 30 der anderen Coaches kommst du gar nicht so weit.
Definitiv. Also ich habe, also die größte Kritikpunkt war, glaube ich, die Overtime-Thematik an Shanahan. Ich glaube, ich habe während dem Spiel getwittert, Shanahan called gerade für die 10 in den nächsten Division-Previews. Ja. Weil ich fand, also so wie er reagiert hat, in welche Situationen er auch Purdy gebracht hat, fand ich das schon ziemlich stark, muss ich sagen. Wie die 49ers dieser Kansas City Defense dann auch in der ersten Hälfte vor allem entgegengetreten sind. Aber ja, also du darfst halt nicht so Twitter lesen, das ist halt grausam, ne? Abgefuckte 49ers-Fans, die dann in der Situation
Ich habe auch gar nichts dazu gelesen und das ist halt immer wieder alles sehr präpubertär, ja. Was dann kommt, weil zu wenig Zeit, um das alles sacken zu lassen. Und aber gut, das gehört halt auch dazu. Aber ich bin voller Optimismus, dass wir diese Chance, die wir vorgestern hatten, auch nochmal haben werden in naher Zukunft.
Ja. Sieht zumindest, also die Super Bowl-Odds, by the way, 49ers Platz 1.
Naja, habe ich auch gesehen.
Wie letztes Jahr. Oh Mann. Okay. Dann machen wir da einen halben Deckel drauf. Sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Es gab vom Super Bowl noch die NFL Honors.
Stimmt.
Und da haben wir folgende Gewinner. Lamar Jackson gewinnt den MVP, offensichtlich, und wahrscheinlich auch relativ verdient. Wir haben 2 Houston-Spieler, die Rookie of the Year abräumen. Zum einen offensiv CJ Stroud und defensiv Will Anderson.
Warte, die Jets waren das Jahr davor, oder? Oder zwei Jahre davor? Mit Wilson und...
Mit Wilson und Sauce, ja.
Ja.
Crazy. Ja.
Passiert das häufig? Ich weiß das jetzt nicht, aber das
aber
ist
jetzt.
Sehr unwahrscheinlich eigentlich, ne?
Das ist jetzt back-to-back, ne?
Ja.
Wow. Okay. Ja, also...
Dann ist ja die 49ers mit dem besten Offensive Tackle und dem besten Edge-Rush
aus. Tackle gewinnt auch als Rookie of the Year. Was müsste der dafür tun?
Keine Ahnung, müsste Trent Williams auf die Bank auf Right Tackle...
ich weiß, ich glaube, das würde ja nicht mal reichen. Der müsste wahrscheinlich irgendwie... Das müsste so ein Special Tackle sein, der irgendwie 6 Touchdown fängt in Big Guy Packages. Dann hätte er, glaube ich, eine Chance.
Oder einfach kein Offensiver rastet aus. Das ja. Aber das ist doch schon sehr unwahrscheinlich.
Vor allem bei der Offense. Die hat nämlich Offense Player of the Year Christian McCaffrey noch da drin. Defense Player of the Year ist Miles Garrett. Coach of the Year Kevin Stefanski. Comic Player of the Year Joe Flacco mit.
War das ein Fragezeichen bei Stefanski?
Ja, ein Fragezeichen von mir aus. Also, er ist definitiv ja. Coach of the Year, aber...
Ne? Ach so, ja, das Fragezeichen. Ich kann es irgendwie verstehen, weil überleg mal, alle Quarterbacks irgendwie raus und trotzdem in den Playoffs, aber es hätte halt mit Sicherheit andere gegeben.
Ja, ich hab ein echtes Problem mit dem Award an sich, weil ich finde, das ist nicht der Coach of the Year Award, das ist der... Wer hat am meisten es geschafft, ja nicht Adversity zu überkommen, aber...
Doch, irgendwie schon.
Ja, aber es ist auch so voll Recency-Bias dabei und so. Und ganz ehrlich, Kevin Stefanski ist nicht Coach of the Year. Ich meine, ich hatte da mit Daniel eine Mini-Diskussion bei Twitter, wo... Ich habe, glaube ich, geschrieben, wann Mike Shannon endlich Hall of Fame. Und er meinte, ja, das ist wie so Coach of the Year, aber wir sind irgendwie auf Pete Carroll gekommen. Und dann habe ich gefragt, ob Pete Carroll schon mal Coach of the Year. Wenn du so Coaches durchgehst, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass Pete Carroll irgendwann mal Coach of the Year verdient gehabt hätte, oder?
Ja.
Also, wenn man mal überlegt, daran. So Legion of Boom, die ganze Zeit Playoffs etc., wäre er irgendwann mal drin gewesen. Aber nein. Das sind so.
Das halt nicht zu gut sein.
Ja.
Wie oft hat Bill Belichick Coach of the Year gewonnen?
Ich glaube, zweimal, meine ich. Zwei oder dreimal.
Ja, guck. Allein da hapert es ja schon.
Ja, ja. Aber. Nee, warte, ich gucke mal eben bei Belichick nochmal nach. Coach of the Year. Dreimal. 2003, 2007 und 2010. Danach haben sie auch gesagt, der hat genug.
Ja, guck, also genau, also das ist auch so ein bisschen Recency Bias, die anderen, ja, sind halt gut, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass die gut sind, so.
Ja, und ja. Das ist einfach, ja. Also meiner Meinung nach nicht korrekt, aber gut.
Ja,
Comeback Player of the Year ist Joe Flacco geworden, mit 8 First Place, also kannst du immer First, Second, Third Place wählen, und Joe Flacco hatte 8 First Place Votes weniger als DeMar Hamlin. Und gewinnt trotzdem, weil bei Hamlin gab es anscheinend nur Hop oder Top. Also.
Ja.
Viele haben gesagt, okay, war gar nicht so wild, ist auch im Feld gestorben, aber. Ne?
Ja.
Und Flacco. Auch da wieder Recency Bias, muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
Ja.
I don't know. Walter Payton Man of the Year, Cam Hayward. Eine schöne Rede gehalten. Und eine. Durchaus spannende Hall of Fame Class dieses Jahr mit Julius Peppers, Devin Hester, Dwight Freeney, Andre Johnson und Patrick Willis. Und als Seniors kommen rein Steve McMichael und finally Randy Gradishaw.
Ja, kann man machen.
Kann man machen.
Ich kannte sogar einige davon.
Ja, so langsam kommen 6. wir in die Zeit, wo wir Hall of Fame Spieler, ne? Also zumindest die First Ballot sind.
Ja, das ist wahr.
Die wir dann auch schon wirklich live gesehen.
Und du hast dich sehr aufgeregt, dass Mike Shannon immer noch nicht in der...
Ja, offensichtlich, weil wird es doch alles, also wir den Football, den wir sehen, den wird es nicht ohne ihn geben, dann gäbe es die ganzen Dudes nicht, denen er die Chancen gegeben hat. Ich meine, geh durch die Bank. McDaniels, McVay, der hat irgendwie einen Mac-Fetisch. Sein Sohn und der ganze andere. Platsch, der da draus geworden ist. Die Zach Taylors und sonst Frank Smith, der zwar noch kein Head Coach ist, aber wahrscheinlich einer werden wird. Von daher, ja, wird Zeit, Mike Shanahan in die Hall of Fame. Dann, jetzt habe ich hier noch stehen, Super Bowl, über 200 Millionen live am Start. CBS und Paramount hatten auch in Amerika ziemlich dicke Zahlen. Als wirklich relevante News so aus dem Liga-Geschäft an sich, Trubisky und die Steelers trennen sich einvernehmlich. Keine Überraschung. Da gab es ja dann auch zuletzt diese Woche das Gerücht, dass die Steelers eventuell Richtung Ryan Tannehill schauen werden. Das hat wahrscheinlich Riesenfreude in Steelers Nation ausgelöst.
Ist der Gegner.
Ja, yeah, I don't know. Aber lass sie erstmal machen. Hassan Reddick sucht Trade-Erlaubnis. War Wochen zu früh. Weiß nicht, warum das jetzt passieren musste. Aber gut, Zeit ist noch. Kann er sich. Bin gespannt, was man für den noch bekommt. Oder die Eagles wird dann für ihn bekommen. Wir haben ein Spiel in Madrid in 2025. Was aber keine Auswirkungen auf das Deutschlandspiel haben wird. Also da wird trotzdem eins stattfinden. Wir haben, bevor wir dann zum Rest der Coaches kommen, einen neuen Assistant Head Coach bei den Giants. Anscheinend hat Mike Kafka die Promotion ja verdient. Beziehungsweise war wahrscheinlich nötig, um ihn auch irgendwie an einem Lateral Move eventuell zu hindern. Wer weiß, der noch ein Jahr Bock auf Daniel Jones gehabt hätte, aber bleibt auf jeden Fall bei den Giants. Und Packers CEO Mark Murphy ist mit 70 bald am Ende seiner erlaubten Zeit als Packers CEO angekommen, wird entsprechend dann ersetzt werden. Gut, dann haben wir jetzt Coaches technisch noch. Achso, ja, die angesprochenen Clint Kubiak und Mike Zimmer sind so gut wie oder schon sicher festgezurrt. Also hatten wir letzte Woche ja schon gesagt, Saints werden sich Offense-Coordinator technisch Richtung Clint Kubiak orientieren und die Cowboys haben Mike Zimmer verpflichtet als ihren neuen Defense-Coordinator. Die Seahawks, der Staff, der noch, also zumindest Offense-Defense-Coordinator, gar nicht gefüllt war, holen sich Bama Quarterbacks-Coach und Offense-Coordinator Ryan Grubb und als neuen Offense-Coordinator offensichtlich und Aiden Dirt als Defense-Coordinator. Ein Dirt? Sehr Dirt. D-U-R-D-E.
Was ist so Dirt?
Dirt. Ein sehr junger Coaching-Staff. Ich weiß nicht, was Leslie Frazier dafür Themen hat, mit denen er außerhalb vom Football mit denen noch reden kann. Beziehungsweise kann den von den alten guten alten Zeiten erzählen. Aber das ist schon hart. Sehr jung, der Staff. Und die Commanders erweitern ihren Staff noch um Brian Johnson, der die letztes Jahr Eagles Offensive Coordinator war, wird dann irgendwie, also die genaue Rolle ist glaube ich gar nicht bekannt, wird dann Cliff Kingsbury da zur Seite stehen. Das waren die News soweit, die so während des Super Bowls noch passiert sind.
Alles nichts Relevantes.
Nicht wirklich, also es ist zumindest nichts, was wir nicht irgendwann so in der Offseason jetzt in den kommenden Wochen und Monaten nochmal thematisieren werden und thematisieren müssen. Von daher reicht an der Stelle auch zunächst einmal die Nennung des Ganzen.
Korrekt.
So, dann haben wir noch Wette der Woche.
Na immerhin, ein Sieg.
Ah. War nur einer? Waren zwei?
Ja, aber
insgesamt. Ach so, ein Gesamtsieg, ja. Und zwar Fico plus 3, also 3 oder mehr, ist offensichtlich reingekommen und unter 47,5 Punkten mit einer ja ziemlich genauen Punktlandung von genau 47 Punkten. Sind wir da glatt durch. Der Kelsey-Touchdown ist dank Gott sei Dank, beziehungsweise im Endeffekt auch egal gewesen, aber ist nicht passiert. War aber auch, glaube ich, von der Quote her etwas mehr wert als die anderen beiden, wenn mich nicht alles täuscht.
Egal.
Ich meine, ich wollte jetzt handeln, ob wir dafür nur einen halben Miss ankreuzen müssen.
Nein, da kreuzen wir im Ganzen was für an.
Dann kommen wir insgesamt aus bei 38, 1 und 29.
Das sind immer noch mehr Wins als Losses, würde ich sagen.
Ist richtig. Und wenn wir mal auf unsere Stats gucken vom letzten Jahr, also mal eben auf unserer Webseite schauen, da sind die nämlich verewigt. Letztes Jahr hatten wir 36, 31 und 2.
Ja, das ist doch besser. Ja?
Ja.
Und da packen wir, und ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie, wir waren schlecht die Saison, aber nächstes Jahr knacken wir die 60%.
Wir hatten auch wieder Recency Bias. Wir hatten in Woche 14 und 16 zwei 0-3er-Wochen.
Ja.
Wenn wir die
Ende der Saison
rausrechnen, also nicht, müssen wir nicht rausrechnen, aber wenn wir die besser hinkriegen, dann sind wir sowas von in-game.
Ja, wir dürfen nicht abbauen. Ne? Also wir starten gut.
Wann hat denn für Spiele?
Das etablieren war, uns.
Wie bitte? Ich gucke gerade, was für Spiele waren. Das war Detroit minus 3, Houston minus 6,5, Green Bay minus 6,5. Und Buffalo minus 11, Green Bay minus 5, Dallas plus 1,5.
Dallas, lassen wir.
Falsch Vertrauen Zukunft. Zur falschen Zeit. Bitter. Das ärgert mich ja, ne? In Woche 16, was haben wir da auf Buffalo? Minus 11, das dürfte uns eigentlich gar nicht passieren.
Ja, eigentlich nicht, aber irgendwie, ich glaube, ich habe dich da überredet.
Das war gar gegen die Chargers ohne Herbert. Ein 24-22 Sieg.
Also das ist total dumm. Machst du nix?
Das stimmt.
Also der hätte eigentlich mit drin sein müssen. Auch dass die Cowboys... Cowboys war das gegen die Eagles? Nee, die haben ja die Eagles zerstört.
Cowboys Woche 16. Lass mich schauen. Das war gegen Miami.
Okay.
Was sie... Ouch. War nur 0,5 Punkte Miss. Gut, den haben wir dann im Super Bowl wieder reingeholt, von daher.
Das ist richtig, das ist richtig.
Gut. Ja, dann, ja, was steht an? Combine ist jetzt demnächst. Wie gesagt, wir kommen jetzt jede Woche wieder sonntags. Und sonst bleibt uns...
Ja, warte mal, wir haben nächste Woche Storyline, oder haben wir das schon gesagt?
Ja, ich hatte das am Anfang der Folge. Nächste Woche Storyline, ja,
stimmt,
dann... Pre-Agency Previews.
Na, geht's schon Richtung Draft.
Genau.
Holy fuck.
Da kommt noch einiges an. Announcements etc. und Pläne und so, die wir dann mit euch teilen werden. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, dass wir uns für diese Woche verabschieden. Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Hören uns dann diese Woche noch. Macht's gut. Und habt's.